Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
In der absurdesten Saison aller Zeiten spielt die Super League noch immer verrückt. 7 Teams sind schon Leader in dieser Saison, nur der grosse Favorit IB noch nie. Was sagt es über unsere Liga aus? Dass die Berner immer noch Meister werden und mit einem möglichen Sieg im Spitzenspiel gegen Servette einen grossen Schritt in die Tiefe machen können. Und welche Klub müssen jetzt eigentlich den Titel holen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder zwei grossartige Gäste habe aus der Sportredaktion. Das sind heute die beiden Fußballkenner, François Schmidt-Bechtel und Sebastian Wendel. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo miteinander.
Ja, die Fußball-Superliga ist diese Saison sehr schwierig zu schätzen. Man muss irgendwie in die Glaskugel schauen, um irgendetwas zu sagen. Und meistens kommt es dann doch nicht so, wie man denkt. Jetzt aber muss man sagen, das erste Wochenende, was es zumindest eine kleine Zäsur irgendwie gibt. Frost, du hast ein paar Erkenntnisse gewonnen, in welche Richtung die Saison gehen könnte.
Ja, die Erkenntnis habe ich für Winterthur, GC und Ivo da gewonnen, wo du definitiv kannst abschreiben für Meisterrunde. Eben, du hast die Zäsur angesprochen, die hat jetzt stattgefunden am letzten Wochenende. Ja, und ich glaube, die 6 Mannschaften, die jetzt vorne sind, die werden vorne bleiben. Das heisst für Lausanne und St. Gallen, dass sie in die Abstiegsrunde müssen, weil auch dort am Strich hat es jetzt erstmal ein bisschen eine Differenz gegeben von 5 Punkten. Und ja, das hat man bis jetzt in dieser Meisterschaft so noch nicht gekannt.
Ja, Differenz ist das eine, das andere ist aber auch der Formstand von diesen Teams. Oder vorhin ist ja bei diesen Foren immer auf und ab mal verloren, wieder gewonnen, verloren. Aber jetzt, gerade bei Lausanne und St. Gallen, ist es wirklich so konstant schlecht, oder, in den letzten Wochen. Also, dass die jetzt nochmal aufstehen, also sprich, zum über den Strich kommen, müssen sie ja wirklich eine Serie herlegen. Das deutet sich jetzt bei allem, was uns schon überrascht hat, die Saison, aber finde ich nicht an, oder?
Das sind ja dann die Direktuellen, die zum Teil entscheidend sind. Und Lausanne hat jetzt zum Beispiel gar keine gute Falle gemacht im Direktuell gegen Luzern. Ja, schwierig zum Voraussehen, ob das tatsächlich besser wird. Was auch auffällt, ist, in diesen Top 6 ist eine Mannschaft, die Anfangs Saison noch ganz, ganz weit hinten war. Und gleichzeitig wird es jetzt von allen als grosser Meisterkandidat gehandelt. Natürlich der aktuelle Meister immer noch, die Young Boys. Die sind wieder so richtig, richtig zurück, oder?
Ja, das schon. Aber jetzt spielen sie ja gerade am Dienstag auswärts bei Servette. Für IB, ja, jetzt kann man sagen, sind die ganze Saison eigentlich irgendwie fast nichts mehr zu verlieren gehabt. Also, sie sind ja so tief am Boden gewesen. Trainerwechsel, hin und her, zweimal einen Trainer gewechselt, die Saison. Vielleicht auch aus einer Trotzreaktion ist dann der Lauf entstanden. Jetzt ist aber der erste Match, gegen Servette, wo sie eigentlich etwas verlieren können. Weil wenn sie den Match verlieren, dann sind sie 8 Punkte hinter Servette und das bei noch 8 ausstehenden Spielen. Also, ein bisschen überspitzt kann man sagen, für IB geht's morgen das erste Mal so richtig um Titelverteidigung.
Seit dem ersten Spieltag.
Ja.
Ja. Kann ich so unterschreiben. Ich glaube einfach, dass IB darf sicher nicht verlieren darf. Wenn der Abstand gleich bleibt, dann bleibt auch die Ausgangslage mehr oder weniger gleich. Wenn sie gewinnen, sind sie umso heißer noch ein Meisterkandidat. Ja, da bin ich für einmal einverstanden mit meinem Kollegen.
IB ist ja jetzt in der letzten Zeit recht gut, vor allem in der Direktuell mit diesen Mannschaften, die eben auch oben mitspielen. Das ist noch spannend, in den letzten 10 Spielen, wenn man das Göppelspiel gegen den FCZ einrechnet, haben sie 8-mal gewonnen. Und die 2 Matches, die sie verloren haben, sind Winterthur und GC. Also echt 2 Gegner, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den Punkt abgeben. Aber es zeigt auch, wenn es darauf ankommt, sind sie da. Basel haben sie geschlagen, Lugano haben sie geschlagen zum Beispiel. Also in diesen Matches sind sie eigentlich um. Spricht das jetzt natürlich in diesem Spiel auch ein bisschen für IB?
Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass IB den Match wird verlieren gegen Servette. Ich stufe IB als die bessere Mannschaft ein als Servette. Sicher auch sehr, sehr viel breiter im Kader als Servette. Sie haben den Lauf. Ich glaube, sie sind sich der Wichtigkeit mittlerweile bewusst. Sie haben extrem unter dem George Contini extremer Stabilität gewonnen. Er hat die Mannschaft auch gefunden. Es wird nicht mehr so extrem durcheinander gewechselt wie vorher. Natürlich kann man sagen, vorher war es noch Champions League und so weiter. Da muss man ein bisschen rotieren. Aber gleich, er hat seine Mannschaft gefunden, auch seinen Goalie gefunden. Das wirkt bei weitem nicht mehr so fragil wie Anfang Saison. Und eben, wenn man dann auf die Meisterrunde schaut, dann fallen die Match gegen Vinti und GC weg für IB. Also quasi die Angstgegner. Und das sieht schon schwer danach aus, dass IB könnte den Titel doch noch verteidigen.
Was, wenn es wirklich so kommt, natürlich einfach ein Armutszeugnis ist für alle anderen, wo in dieser Saison schon Tabellenführer gewesen sind. Es sind ja unglaubliche 7 Mannschaften seit Anfang der Saison schon mal auf dem Thron gehockt. Aber es ist natürlich vor allem ein Armutszeugnis. Wir müssen noch im Konjunktiv reden, wenn es so kommt. Wäre es ein Armutszeugnis für einen FC Lugano, für einen FC Basel, aber jetzt auch für Indy, für ein Servet, wo eben jetzt noch 5 Punkte vor IB ist und auch ja, ambitioniert als Göpp-Sieger und letztjähriger Vizemeister, meiner Meinung nach, in die Saison gestartet ist. Vor allem für die 3 Teams wäre es einfach ein Armutszeugnis. Ich meine, ich schaue es jetzt hier nochmal an, schwarz auf weiß. IB ist am 9. Spieltag Tabellenletzter noch gewesen. IB ist erst am 25. Spieltag das erste Mal über den Strich gekommen. Also, und jetzt trotzdem sind die so ein heisser Meisterkandidat. Das ist einfach ein Armutszeugnis für alle Mannschaften, die es sich nicht geschafft haben, IB können, zu dem Zeitpunkt schon vorentscheiden oder schon rechnerisch zu distanzieren.
Ja, gebe ich dir recht. Eben, ich bin auch froh, dass du relativiert hast. Zuerst hast du gesagt, für alle ein Armutszeugnis. Ich finde, dort müssen wir wirklich relativieren.
Absolut.
Also, für einen FC Luzern, der einmal Tabellen
oder
angeführt
Sion
hat.
Oder Sion am 3. Spieltag.
Oder auch ja. St. Gallen. Für die ist es kein Armutszeugnis, wenn sie IB nicht haben können distanzieren in dieser Schwächephase. Aber bei den anderen, gerade Lugano, gerade Basel, finde ich, ist es noch ein bisschen eklatanter.
Ist bei IB hat man ja ein paar Transfers gemacht und der schon ein bisschen oben raus schwingt, ist der einfach die entscheidende Goal macht, der Christian Fasnacht. Ist er schlussendlich das Puzzleteil, was es vielleicht noch gebraucht hat, dass eben IB wieder der absolut heisseste Kandidat ist?
Ja, nicht nur. Sicher ein wichtiger Transfer gewesen, aber auch der Chris Bedia, denke ich, ist sehr wichtig gewesen.
Hat schon Goal gemacht und vor allem einen Stürmer, der shooten kann, haben sie jetzt, oder?
Ja, und du siehst, gewisse Spieler haben, junge Spieler, Virginius und so, haben nochmal einen Schritt gemacht, jetzt unter dem neuen Trainer. Eben, ich sag, der Trainer hat sich auch festgelegt, wer ist meine Nummer 1? Der Keller ist meine Nummer 1. Verteidigung, also die ganze Defensivarbeit ist sehr viel besser geworden. Es ist einfach wieder irgendetwas Funktionierendes da auf dem Platz.
Der FC Lugano ist angesprochen, François. FC Lugano, ich glaube, noch so in der Winterpause haben alle gesagt, FC Lugano ist der Meisterkandidat Nummer 1. Ich glaube, da sind sich sehr viele einig gewesen. Und jetzt serbelt die so ab. Wir haben es vorhin gesagt, das Spitzenspiel zwischen Servet und Ibe steht an. Und das Spitzenspiel, das Lugano gegen Servet hatte, dort haben sie wieder verloren. Und irgendwie, also dort ist die Luft völlig draus.
Ja, und der Trainer hat auf mich resigniert gewirkt, Mattia Gocci-Totti. Also ein Stück weit resigniert. Hat dann einfach gesagt, es sei eine Frage von der Qualität, dass Servet den Match gewonnen hat. Weil Servet einfach sehr viel effizienter ist. Und da lässt irgendwie, wenn man das ein bisschen interpretiert, lässt das tief blicken. Also, ich, aus grosser Distanz zugehe, komme ich aber irgendwie zum Schluss, dass sich Lugano wie selber demontiert hat. Also seit Carlos da Silva weg ist als Sportchef und da geht es nur noch bergab. Und natürlich macht der Sportchef kein Goal. Aber der Sportchef ist vielleicht ein entscheidendes Puzzleteil gewesen für den Erfolg, den Lugano bis dahin hatte. Und das hat wahrscheinlich für gröbere Unruhe gesorgt, auch Unzufriedenheit. Anders kann man das nicht umschreiben, denke ich, oder interpretieren. Und ja, seither funktioniert einfach wirklich praktisch gar nicht mehr, was vorher sehr gut gelaufen ist. Und wenn man in Lugano, ich finde, man muss sich in Lugano wirklich hinterfragen, wenn sie zu dem Schluss kommen, ja, dann haben sie den Titel selber wirklich einfach vorgeschmissen.
Vor allem haben sie in meinen Augen mindestens gleich guten Kader auf Papier wie IB. Gleich viel Potenzial drin. Sie haben auch wirklich eine Breite eigentlich an Spielern, die alle schon bewiesen haben, dass sie den Unterschied ausmachen können, von hinten bis vorne. Ich glaube, dass in dem Fall ist es ziemlich offensichtlich, dass die Entlassung, der Knall da rund um Carlos da Silva, es ist wirklich total aus dem Nichts rausgekommen, auf Mannschaft abfärbt. Weil der Carlos da Silva schon ein Sportchef war, der sehr nah bei der Mannschaft war, sehr beliebt war bei den Spielern. Bei ihm haben sie immer gewusst, was sie sind, oder? Und das ändert sicher viel. Jetzt kommen wir da mit dem Oberchef gegen Heitz und dem Pelzer, den er mitgenommen hat aus Amerika, zwei fremde Anführungszeichen. Natürlich haben die schon vorher mitgeredet bei Lugano, aber mit den Spielern haben die nicht so einen Draht gehabt, oder? Und jetzt sind da andere Leute, die Spieler sich daran wenden müssen. Die haben vielleicht wieder andere Meinungen über sie, anderen Umgang, andere Perspektiven, die sie aufzeichnen, oder sie wissen gar nicht, woran ich bin. Und das hat 100% Einfluss auf die Leistung. Und Mattia Grocciatore, ich glaube schon auch, er als Trainer eine wichtige Ansprechperson verloren.
Und der FC Lugano ist übrigens, du hast ja angesprochen, es hat 7 Mannschaften in dieser Tabelle, die schon Leader waren. Und der FC Lugano ist das Team, das am längsten Leader war. 7-mal haben sie Tabellenführung in dieser Saison. IB hat sie noch nie gehabt und trotzdem reden alle davon, dass es IB eben doch macht. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angetönt, aber das spricht natürlich sicher gegen die anderen Teams, die so ein bisschen das vergeben haben. Spricht es auch wirklich gegen Servet und Basel, wo irgendwie auch gleich niemand so richtig den Titel erwartet? Und im Gegensatz zu Lugano haben sie auch nie vom Titel geredet.
Ja, gut, aber nicht davon reden, schützt nicht.
Ja, von der Erwartung oder Ansprüche.
Zum es dann auch wirklich schaffen. Also,
das ist ein bisschen Selbstschutz.
Auch wenn wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, dass der Cernan Shaqiri wieder in der Super League ist, der ist auch neu dazugekommen beim FC Basel. Und, ich höre dann von diesen Mannschaften auch immer wieder, ja, wir setzen nicht den Titel zum Ziel, aber wenn der Favorit sollte störcheln, dann wollen wir parat sein. Ja, dann bist du aber auch parat. Und das sind beide nicht gewesen, oder? Also, dann, die Differenz, die man herausholen konnte auf IB im Herbst, oder? Das haben sie einfach nicht hingebracht. Und das ist ein Stück weit, ja. Wenn es am Schluss dann gleich noch aufgeht, dann kann man sagen, okay, ist ja alles wunderprächtig, oder? Aber wenn es nicht aufgeht bei Basel oder bei Servette, dann muss man ein Stück weit sagen, ja. Ein bisschen
versagt. Es ist einfach eine einmalige Chance, behaupte ich, wo man würde liegen als einer von diesen 3-4 ernsthaften Meisteranwärtern neben IB, wenn sie es nicht machen, oder? Weil das IB wieder so eine Saison startet und eine Saison herleitet, wie jetzt diese Saison in der nächsten, das glaube ich nicht. Weil IB hat einfach die besten Grundvoraussetzungen und immer auch noch das beste Kader. Und die werden, das traue ich ihnen zu, aus ihren Fehlern lehren. Kommt ja auch ein neuer Sportchef, der Speicher ist wieder mehr so ein bisschen der alles umsetzt, auch wirklich auch in der Praxis. Und ich meine, klar hat Basel letzte Saison katastrophal ausgesehen und sind einigermaßen knapp am Abstieg vorbeigeschampt, aber hinter IB muss ja Basel auch trotz dieser letzten Saison immer noch den Anspruch haben, mindestens Zweite zu sein, oder Best of the Rest, oder? Auch mit so einer Saison im Rücken, oder? Mit dem haben sie ja ohne Shaqiri sind sie sicher auch mit dem Anspruch in die Saison gegangen, oder? An dem werden sie auch gemessen und finden auch zu Recht, sie haben halt einfach auch zusammen mit IB die besten Voraussetzungen finanziell, oder? Und darum, ja, wenn sie nicht Meister werden, diese Saison, müssen sie sich das vorwerfen, dass sie es nicht geworden sind.
Und ich sage dir, wenn IB Meister wird, das Erste, was man zu Genf und zu Basel macht, ist zu suchen, wo haben wir die Punkte verloren, ja. Wo haben wir sie verloren. Und darum sage ich, sie müssen sich dann wirklich vorwerfen lassen, eine riesen Chance verpasst zu haben.
Es hat ja auch lange immer die Phase gegeben, wo die Mannschaft, die zuerst war, verloren hat. Oder nicht gewonnen hat zumindest. Und dadurch hat es ja die ganze Zeit die Leaderwechsel gegeben. Oder das zeigt ja auch schon etwas aus. Hat sich ein bisschen geändert. Servet zum Beispiel, jetzt das Wochenende gewonnen, ist immer noch Leader. Und ich habe vor ein paar Wochen mal mit einem Servet-Spieler geredet, wo damals war vielleicht Servet Dritte oder so. Und er hat gesagt, hey, ich weiss gar nicht, was wir in die Fuhren machen. Wisst ihr, was Servet in die Fuhren macht?
Nein, und ich habe auch vor ein paar Wochen mit jemandem geredet, der bei Servet sehr nah ist. Und der hat gefragt, wer würdest du sehen als neuer Trainer in der neuen Saison? Also, ich meine, das ist auch ein bisschen absurd, oder? Jetzt ist eine Mannschaft vorne, wo man vor wenigen Wochen noch drüber geredet hat, macht der Trainer Thomas Eberli die Saison überhaupt noch fertig? Und, also, dass er die neue Saison noch bekommt, ist sowieso, ist aussichtslos quasi gewesen, oder? Und jetzt ist die Mannschaft vorne und stell dir vor, der Heberli sollte noch Meister werden mit Servet, dann, ja, dann ist eine Diskussion, ja, ist absurd umgeführt. Ja.
Das Gleiche auch jetzt in Basel, oder? Ich meine, wenn der Celestini jetzt den Match verloren hat in Winterthur, gibt es nicht wenige, die sagen, das hätte ihm wahrscheinlich den Kopf gekostet. Aber ja, natürlich mag das absurd, ich verdrehe jetzt die Augen, mag das absurd erscheinen, wenn man die letzte Saison zum Maßstab nimmt, wo er sie gerettet hat. Aber so wie ich vorhin gesagt habe, jetzt, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance fast ein bisschen, oder, für den FCB. Und ich meine, trotz letzter Saison und trotz finanzieller Notlage, die Ansprüche sind hoch, wenn man einen David Degen als Präsident hat und seine Unternehmer ambitionierten und das erfolgreichen neben ihm, oder? Und die sehen ja das auch, dass es jetzt, und jetzt, Basel hat den meisten Titel noch nicht verloren, wenn sie es verloren hätten in Winterthur, aber sie hätten können reagieren und sich nachher nicht müssen vorwerfen, wir haben es einfach laufen und uns Frieden damit gegeben, wir sind ja dem 6, oder? Also, darum, ja, das klingt vielleicht auch absurd, der Celestini hat jetzt um seinen Job gespielt und seinen Job gerettet, aber es ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es so war.
Ja, das ist ja schon eine spektakuläre Super League, also das können wir auf jeden Fall sagen. Und
spektakulär mit einem Halber, ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja, erzähl es aber.
Nein, es geht natürlich ums fußballerische Niveau, oder? Das haben wir auch schon diskutiert in dieser Runde. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis, die Zustände in dieser Liga für das fußballerische Niveau. Aber für einen Fan ist es hochinteressant und es liefert Diskussionsstoff.
Ja. Ja, und dann scheidet Lugano gegen eine Mannschaft aus Slowenien im Europacup aus.
Also das sind dann die Sachen, die zeigen,
das ist schwer verdaulich.
Fünfte von der slowenischen Liga. Wir haben keine Spieler mehr, die wir ins Ausland transferieren. Wir finden scheinbar in der Super League keine tauglichen Aussenverteidiger für die Schweizer Nazi. Ja, das sind alles dann so Indizien, die zeigen, dass es um das Niveau sicher nicht gut bestellt ist.
Mhm.
Also allein, wenn ich die Match schaue, schon schwere Kosten zum Teil.
Ja gut, für den Schweizer Nachwuchs gibt es noch den FC Luzern, der einfach jedes Wochenende wieder irgendjemand debütiert,
ja,
und überzeugt.
Aber Luzern, ja, super, aber Luzern ist nicht mehr ganz allein in dieser Kategorie. Also ich finde schon, muss ihn da auch eine Lanze brechen für den FC Zürich, für den Ricardo Moniz. Ich meine, jetzt Derby, oder? Er nimmt den Weltmeister Mendy raus und bringt in der Pause einen 17-Jährigen, der bis jetzt erst 4 Minuten gespielt hat, Super League, einen Zawa, den er immer wieder reinbringt. Ein League, wo er vom Offensivspieler zum Innenverteidiger umfunktioniert hat, wo mir extrem gut gefällt. Also der Moniz, bei aller Kritik, die er muss ertragen, der macht etwas für den Schweizer Fußball meiner Meinung nach am zweitmeisten nach dem Mario Frick.
Er hat den Mut, oder?
Ja, ja.
Und er müsste noch viel weniger als Holländer, ist er, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Könnte ihm ja das völlig egal sein.
Ja, natürlich, aber.
Ja, Frick könnte man jetzt auch sagen, er ist leicht verständlich.
Ja.
Weißt du, ja. Absolut. Das ist sicher eine andere Ausgangslage. Das ist auf jeden Fall FC Zürich, spannendes Thema. Nicht nur grundsätzlich, weil der FCZ jetzt offenbar doch in der Top 6 sind, zumindest so wie es jetzt im Moment aussieht, sondern du hast es vorhin angesprochen, wärst du am Ende, Tätigkeit, ja oder nein? Wir haben heute Morgen da schon kurz in der Sportredaktionssitzung diskutiert. Sind uns, glaube ich, nicht alle gleicher Meinung gewesen, ob jetzt das hätte sollen rot sein? Und das ist dann gerade die Schiri-Diskussion, die wir eigentlich noch ein bisschen führen, würde ich sagen.
Ja. Man kann es auf beide Seiten sehen, denke ich. Aber für etwas hat man ja Schiedsrichter, oder? Und ich meine, wenn dann der ehemalige Schiedsrichter Klossner, das sofort beurteilt, als Experte, hey, es ist keine Tätigkeit. Ja, wem soll ich denn glauben, wenn er ihm? Und dann nehme ich das hin. Ja, es ist keine Tätigkeit. Natürlich kommt nachher der Urs Meier und hat eine ganz andere Haltung, oder? Wie er es halt häufig hat, muss ich ja auch irgendwie ein Gehör verschaffen. Und dann kommt für mich noch etwas anderes dazu. Der Mendy hat ein extrem schlechtes Image. Wir kennen das. Ist ein sehr umstrittene Verpflichtung gewesen. Muss sich ja gegen Vergewaltigungsvorwürfe wehren. Und da frage ich mich dann einfach, kann man so etwas in der Beurteilung dann auch vollumfänglich beiseite lassen?
Ja, also für mich...
Tut man den Mendy anders bewerten,
ich
als
weiss,
wenn's...
Was meinst. Er ist einfach schon wie vorverurteilt, oder? Ja. Wegen seiner allen Nebenschauplätze, die seine Verpflichtungen mit sich gebracht hat. Ja, nein, aber wenn man sich das anschaut, also... Ich meine, er ist... Bevor er sich umdreht, um nachher am Schmidt mit Absicht auf die Hacke zu stehen, ist er in eine andere Laufrichtung unterwegs. Also er macht es mit voller Absicht. Der Ball ist schon, irgendwie schon 10 Meter weg in dem Moment, wo er es macht. Also, und okay, dann kann ja von mir aus kann man es ja einfach sein und der Schiedsrichter auf dem Platz hat es nicht so schlimm wahrgenommen. Mag ja sein, wäre auch ein Fehler, aber okay. Aber dann, wenn nachher der VAR sich einschaltet und die Bilder nachher anschaut, in aller Ruhe, aus allen x möglichen Perspektiven, ohne Taktik auf dem Spiel, im Spiel in involviert sein, weil er hockt irgendwo in Volkenswil in einem Keller, wo es ja ruhig zu und her geht. Und der, das anschaut und dann nicht zum Schluss zu kommen, das ist einfach mit Absicht und Tätigkeit. Also das ist völlig absurd, oder? Also mit dem führt sich der VAR einmal mehr ad absurdum, weil die Begründung nach dem Kloster war ja nicht so intensiv gewesen. Ja, also mein Gott, was ist denn, wenn er einen Pfiff verteilt auf dem Schuttiplatz? Erst wenn der andere 3-10 verloren hat, ist es genug intensiv für eine rote Karte. Das ist ja absurd. Der Wille allein zur Tätigkeit gibt auch schon rot. So steht es im Regelbuch.
Bist du sicher?
Ja. Ja, nein, die Absicht zur Tätigkeit ist auch schon rotwürdig. Doch, das ist ja so. Und das, also sorry, da habe ich null Verständnis dafür. Wenn ich, vor allem unter diesen Voraussetzungen, wie es abgelaufen ist, dass der VAR sich das in aller Ruhe anschauen kann und die Böden sieht, kann man mir nicht erklären.
Also ich bin da völlig bei dir, Seb. Also für mich ist auch klare rote Karte. Ich finde es auch eine erstaunliche Aussage, von wegen, es kommt darauf an, wie intensiv das der Schlag ist. Ja. Weil im Endeffekt, er will an der Achillessehne treffen. Und wenn er ihn vielleicht nicht voll trifft, umso schöner. Aber die Absicht ist immer noch da. Und es ist immer noch, also umso schöner, dass immerhin der Spieler noch nicht verletzt wird. Aber in dem Sinn, die Aktion macht es wegen dem nicht irgendwie weniger schlimm. So. Aber ja. Vielleicht können wir auch noch ein ganz grosses Thema auftun. Du hast jetzt gesagt, wenn der VAR das anschaut und da hinschaut, dann müssten wir quasi anders entscheiden. Jetzt haben wir ja zum Beispiel bei der Challenge League kein VAR und dort hat es jetzt eine ganz grosse Diskussion gegeben rund um den FC Aarau. Ein Penalty, wo ich glaube, wenn man die Aarau fragt, sicher kennen ist. Ich würde auch sagen, es ist kennen. Aber zeigt das nicht, dass...
Du bist Luzerner, wohlgemerkt. Ja. Also ganz weit weg.
Ich würde auch sagen, es ist tatsächlich kein Penalty, wo da gegen den FC Aarau gepfiffen worden ist. Zeigt das aber nicht auch, dass es eben doch gut ist, dass der VAR, weil der hat jetzt so zum Beispiel der Challenge League gefällt. Ich behaupte, der Super League würde der VAR sich einschalten und sagen, hey, sorry, aber das ist überhaupt kein Penalty.
Nein, und ich bin kein VAR-Freund. Bei dem bleibe ich. Das bin ich noch nie gewesen. Ich bin dafür, dass man den VAR wieder abschafft. Jetzt hier alle Gründe auflegen, dafür zu lang gehen. Aber wir hätten ihn jetzt null einmal. Und darum eben, jetzt bei dem Zürich-Derby hätte man ihn auch müssen entsprechend brauchen, wenn man ihn schon hat. Für mich hat die Szene in dem Challenge-League-Spiel vor allem man kann es aus meiner Sicht vor allem so den Einfluss vom VAR gesehen. Der Schiedsrichter war schon Alessandro Dudic, der für gewöhnlich in der Super League pfeift und dort mit dem ganzen, in dem ganzen VAR-Kontext, oder, mit dem Rettungsschirm jeweils auf den Platz geht. Und ich bin einfach der tiefsten Überzeugung, dass der VAR die Schiedsrichter schlechter macht. Weil sie sind nicht mehr der wirkliche Herr auf dem Platz. Weil sie wissen einfach im Hinterkopf, auch wenn sie es vielleicht nicht würden zugegen würden oder sogar mit anderer Wille auf den Platz gehen, sie wissen, wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich nichts pfeife, dann rettet mich jemand. So ist einmal die Übungsanlage. Und das schwächt dich als Schiedsrichter. Und gerade für die Schiedsrichter, die nachher in die Challenge League kommen, wo es der Wahr nicht gönnt, aber sich nicht gibt, und die sind sich aber gewöhnt, eben, es rettet mich im Notfall jemand. Das kommt dann ganz, ganz schlecht raus.
Gut, dann müssen wir trennen. Also ja, dann gibt es Challenge League-Schiedsrichter und es gibt Super League-Schiedsrichter.
Das ist für mich gleich ein Absurdum.
Ich sehe dein Argument. Ich finde das auch nicht verkehrt. Also, ich glaube schon, dass das etwas mit dem Schiedsrichter macht. Also, ich habe einen Fallschirm quasi mit dem VAR. Oder? Ich bin nicht, dann bin ich auch pro VAR, oder? Weil ich glaube, dass die Hilfe, die muss man am Schiedsrichter zugestehen, die Unterstützung. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es schwierig ist, die Umstellung für einen Schiedsrichter, einmal mit war, einmal ohne war.
Und das ist nicht einmal ein Vorwurf vom Dudic. Ja, und das ist für mich genau das gleiche Absurdum, wie wenn man im einen Göpp-Halbfinale, weil es in einem Challenge-League-Stadion stattfindet, den VAR nicht haben, im anderen, weil es in St. Gallen jetzt einfach fantasiert stattfindet, weil dort VAR-Einrichtungen existiert, er ist dann mit VAR. Das ist völlig absurd, es ist der gleiche Wettbewerb, oder? Und der Dudic, ich weiß nicht, wie viele Hörer und Hörerinnen die Szene gesehen haben, aber zum der Penalty pfeifen, so wie er zustande kommt, muss man sich 1000% sicher sein. Und ich bin überzeugt, das ist meine These, der Dudic hat gedacht, ja, vielleicht hat er nicht berührt, ich pfeife jetzt mal und sonst ruft man den VAR schon, dass es keine Berührung war oder sicher kein Penalty.
Meinst du, er hat wirklich in dem Moment gedacht, es gibt ja noch einen VAR?
Er ist sich gewöhnt, dass er falls er falsch ist. Ich glaube, sie tun viel mehr nach Gutdünken pfeifen, statt nach Überzeugung, wenn sie den VAR haben. Die Schiedsrichter.
Ja, weil eben, du hast noch,
ja.
Du hast noch
und das ist völlig menschlich, aber ja. Es ist einfach so. Und das offenbart sich dann, wenn es eben nicht gibt, umso mehr.
Es hat in dieser Saison schon ein paar Diskussionen rund um die Schiedsrichter gegeben. Uli Forte zum Beispiel, der sich benachteiligt gefühlt hat und so weiter und so fort. Haben wir ein Schiri-Problem?
Ja, aber nicht erst seit heute und gestern. Schon seit vorgestern. ich bin absoluter Verfechter davon, dass Schiedsrichter selber sollen shooten. Jede Woche. Natürlich ist das beinhaltet das ein bisschen Verletzungsgefahr. Aber sie sollten jede Woche einmal shooten, um einfach selber das Gespür zu bekommen. Und ich glaube, dass da rede ich an der Wand. Das passiert nicht. Man hat ja dann auch mal versucht, ehemalige Fußballer als Schiedsrichter zu rekrutieren. Bis jetzt also ehemalige Fußballer von hohem Niveau, sicher super oder Challenge League. Bis jetzt ist mir keiner bekannt, der den Weg gegangen ist. Schade, man hat das nicht geschafft. Aber dort würde ich mir auch noch viel davon versprechen. Könnte noch lustig sein, je nachdem. Aber auch noch ein bisschen heikel, oder? Wenn gerade ein Spieler
sich mit einem Club
extrem, ja, nein, aber vor allem mit einem Club extrem identifiziert hat, ist dann schon nicht ganz ohne. Also,
Michi Lang plötzlich Basel pfeift oder St. Gallen, oder?
Alex Frey, zumal Basel gegen St. Gallen pfeift, wäre auch lustig, oder? Wäre grossartig, ein Riesenspektakel.
Vielleicht nicht ganz unparteiisch.
Nein, aber ist vor allem nicht unproblematisch. Ja. Oder? Aber ich sage, ja, wir haben ein Schiri-Problem und dann haben wir einen, den ich finde, der international wirklich taugt, oder vielleicht zwei. Sandro Scherer, Fedai San, die zwei. Aber den Scherer sehe ich praktisch nicht mehr in der Super League.
Super League-Spiele hat er in diesem Jahr geleitet.
Ja, und die Saison ist schon bald schon wieder fertig. Also, ich weiss nicht, was das für ein Pensum ist. Müssen wir uns jetzt schnell ausrechnen. Aber das ist wenig, oder? Und wieso dass es so wenig ist, weiss ich auch nicht. Ist für mich aber ein bisschen rätselhaft, oder?
Man sollte ja eigentlich seine besten Rösser im Stall, wenn möglich, immer rauslassen, oder? Gerade wenn man nicht so viele gute hat. Und ich weiss es auch nicht, aber es ist ein Thema, das wir uns angenommen haben. Muss dem nachgehen. Vielleicht gibt es im nächsten Podcast eine Antwort.
Bei der nächsten
Schiri-Diskussion. Wo könnte vielleicht für nächste Woche stattfinden?
Wo ist Herr Scherer?
Genau.
Ja, also wir können ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ein Schiri-Problem und wir haben nicht so ein gutes Niveau in dieser Liga. Und wir haben noch ein Nachwuchsproblem, aber wir haben eine spannende Meisterschaft.
Ja, eben. Alles super. Nein, ich sage super. Ja. Nicht so miese, Petrik. Es ist grossartig. Für den Fans ist es
und für den ist es ja schlussendlich, oder? Ja. So romantisch tun wir uns jetzt mal äußern.
Für den wird das gemacht eigentlich.
Und für uns ist es auch gut, wir haben eben ganz viel zu diskutieren und schreiben. Gell?
Das ist auf jeden Fall so. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Seba, merci Frosso.
Ja,
merci
vielmals. Vielen Dank natürlich auch fürs Einschalten von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über gute Bewertungen und auch über Rückmeldungen. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns abonniert. Dann seht ihr auch immer, wenn die nächste Folge rauskommt, dass es nächstes Montag so weit sein. Bis dahin gibt es aber noch andere Sachen für eure Ohren, nämlich auf cahmedia.ch/podcast. Jetzt findet ihr ganz viele weitere Podcasts aus dem Haus von CH Media. Eine gute Woche zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.